Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krappesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In dieser Podcast-Episode stellen wir das Thema Vielfalt für Erfolg von Menschen und Unternehmen ins Zentrum. Diese Mission verfolgt auch mein Gesprächspartner Alexander Hochmeier. Im Laufe des Gesprächs beleuchten wir unter anderem folgende Fragen. Was heißt es, Vielfalt in allen Dimensionen zu fördern? Warum heißt Vielfalt in der IT auch zumeist Frauenförderung? Wie sieht Vielfalt im Bereich von Arbeitszeitmodellen aus? Und wie funktioniert Recruiting nach dem Prinzip Wollen vor Können zu stellen? Und was braucht es dafür für Rahmenbedingungen? Alexander berichtet von innovativen Ansätzen, die er im Unternehmen ausprobiert und umgesetzt hat und teilt auch Projekte, die gescheitert sind, mit uns. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Employer Branding Podcast. Heute zum Thema Vielfalt für Erfolg von Unternehmen und Menschen. Es ist gleichzeitig ein Leitsatz von meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Alexander Hochmeier.
Hallo lieber Wolfgang, freut mich, dass ich die Gelegenheit habe, heute über ein paar aus meiner Sicht absolut wichtigen und unumgänglichen Themen zu sprechen. Vieles dabei, wo ich hoffe, dass die Zuhörerschaft sich auch was mitnehmen kann.
Ja, ich bin überzeugt davon. Um dich kurz vorzustellen, bevor wir einsteigen, Alexander ist Vice President IT and Security bei der FACC AG, dort ausgezeichnet als Top CIO die letzten 2 Jahre und er vereint 25 Jahre Erfahrung eben im Bereich IT, Informationssicherheit, Digitalisierung und deshalb auch passt er so gut in unseren Employer Branding Podcast. Er treibt innovative Strategien für HR, Leadership-based, Male-Alike, setzt sich extrem für Themen wie Diversity, Equity, Inclusion, Frauen in der Technik ein. Alles Themen, die hoch willkommen sind bei uns. Ich freue mich extrem, dass du da bist. Und möchte ich gleich zu Beginn fragen, ITler mit starker Mission Vielfalt, vielleicht kannst du uns dazu mal abholen, wie kommt es denn dazu?
Ja, also da könnten wir alleine über diese Fragestellung schon Stunden plaudern. Abkürzend im Prinzip zwei große Treiber, die hinter dem Ganzen stehen. Einerseits habe auch ich Geschichte, ja, im privaten Sinne. Also ich komme zwar sozusagen aus der oberösterreichischen Provinz, hatte aber Zeit meines Lebens ein sehr, sehr buntes Umfeld in vielerlei Hinsicht. Also sowohl im kulturellen Kontext, religiösen Kontext und dann immer mehr auch Themen wie Gender-Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung und Co. Und habe da quasi bei vielen guten Freunden erleben müssen, was es heißt, wenn bunte Menschen auf eine relativ konservative Einstellung treffen. Neutral zu formulieren. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich mir irgendwann gesagt habe, wenn ich daran was ändern kann, dann mache ich das. Und das tue ich heute oder versuche es zumindest. Und das Zweite, die IT, wie soll ich sagen, ich bin jetzt seit 1998 in der IT und auch wenn ich jetzt in so einem HR-Podcast bin, traue ich mich zu sagen, in der IT gibt es Fachkräftemangel schon länger als der HR überhaupt ist, dass es das überhaupt gibt. Und das heißt eigentlich seit 1998 begleitet mich das Thema Fachkräftemangel und so richtig dann seit 2012, 2013 herum, wo ich dann auch als Führungskraft tätig war und mich tatsächlich auch um Recruiting und Retention dieser Expertinnen und Experten kümmern musste. Mhm. Und auch damals in der Uniformität der Expertenscharen keine Lösung fand gegen den Fachkräftemangel. Mhm. Und so hat eines zum anderen geführt. Private Motivation und branchenbedingter oder metierbedingter Fachkräftemangel. Ja. Mhm.
Mhm. Ganz wunderbar. Ganz wunderbar. Vielen Dank für die Einführung. Und ich finde es auch cool, so diesen persönlichen Hintergrund und die Erfahrung, die dann trifft auf einen Bedarf und auf eine Herausforderung in dem Job und daraus dann eine Lösung sozusagen herauszuentwickeln, Vielfalt fördern. Vielleicht kannst du uns da noch einen tieferen Einblick geben. Wie meinst du denn genau, was meinst du denn genau mit Vielfalt fördern und wie gehst du das auch an bei euch im Unternehmen?
Genau, also ich glaube mal vorweg, ich behaupte mittlerweile tatsächlich, meinen Purpose gefunden zu haben. Und ich habe den ganz lange gesucht und nicht gefunden, musste ungefähr 40 werden, bis ich irgendwann dachte, jetzt bin ich da. Ja, und dieser Purpose lautet tatsächlich, ich fördere Vielfalt für den Erfolg von Menschen und die Unternehmen, in denen sie arbeiten. Mhm. Und was meine ich? Ich sage ganz bewusst Vielfalt und nicht Diversity. Warum? Weil man bei Diversity sofort im Regenbogen ist, den ich gut und richtig finde, wohlgemerkt. Aber ich meine Vielfalt in allen Dimensionen. Ja? Das heißt auch Vielfalt beispielsweise im Kontext, da kommen wir vielleicht noch hin, von Zusammenarbeitsmodellen, ZB. Ja? Mhm. Also Vielfalt auf allen Ebenen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, was wir jetzt rein aus der beruflichen Ecke kommen, wir haben ja mittlerweile fast in allen Branchen, fast in allen Berufsgruppen das Thema, dass wir nicht mehr ausreichend Expertinnen und Experten finden. Ja, da haben wir, glaube ich, relativ schnell Einigkeit. Mhm. Was soll man denn machen? Wir können typisch österreichisch uns irgendwo ins Eck setzen und drüber jammern, dass die Politik die falschen Schwerpunkte setzt, deshalb aus dem Bildungssystem zu wenig Leute rauskommen, die wir brauchen. Wir können sagen, okay, wir brauchen gezielt Zuzug aus Drittländern oder aus der EU, wo wir dann auch wieder drüber schimpfen, dass zu viele zuziehen und deshalb haben wir noch immer zu wenig. Was weiß ich nicht. Ja, man kann ganz schnell typisch österreichisch jammern oder man sagt, okay, da versuchen wir doch die Flucht nach vorne. Ja? Und die Flucht nach vorne heißt für mich, okay, wenn ich einen Arbeitsmarkt habe, der herausfordernd ist, zugegebenermaßen, dann versuchen wir halt trotzdem das Beste rauszuholen aus dem Arbeitsmarkt. Mhm. Und wenn ich jetzt in diesem Thema IT und Security bin, dann gibt es eine naheliegende Stoßrichtung. Das ist die Frauenförderung. Warum ist das naheliegend? Weil wir in der IT und Security aktuell gerade mal so um die 18% Frauenanteil haben. Das ist kilometerweit weg von paritätisch. Und das ist, by the way, auch ein ziemliches Deutschland, Österreich, Schweiz Phänomen. Wenn man in andere Länder schaut, da ist IT nicht männlich. Bei uns schon. Mhm. Also läuft offensichtlich bei uns irgendwas falsch. Man kann Frauen offensichtlich in die IT und Security bringen. Und wenn ich das mal als eine der Vielfaltsdimensionen habe, mehr Frauen in die Technik zu bringen, komme ich aber automatisch, zumindest in Österreich, zu zwei weiteren Stoßrichtungen, die ich verfolge. Stoßrichtung 1, Frauen gehen ja sehr, sehr wenig in MINT-Ausbildungen. Ja, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Da haben wir gerade mal 16%, 17% Frauen. Das heißt, wenn ich Frauen in die Technik bringen möchte, dann muss ich automatisch nach Menschen suchen, die wollen. Mhm. Wir gemeinsam das können. Also wollen vor können ist die zweite Grundprämisse. Mhm. Menschen dazu zu bringen, dass sie mit dir gemeinsam eine Perspektive entwickeln, an die wir gemeinsam glauben, gemeinsam einen Weg designen, wie man da hinkommen kann und dann aus dem Wollen das Können machen. Und dann ist noch die dritte Stoßrichtung. Wiederum jetzt am Frauenbeispiel gesagt, ja, wir haben ja in Österreich das Thema, dass wir bei Frauen 50% haben, die in Teilzeit arbeiten. So, aus diversesten Gründen, von Care-Verpflichtungen, Kinderbetreuung, you name it. Das heißt, wenn ich möchte, dass ich mehr Frauen in die IT und Security bringe, dann muss ich zwangsläufig auf, ich nenne es gern, lebensphasenorientiertes Arbeiten setzen. Da bin ich bei den vielfältigen Arbeitsmodellen. Mhm. Mit den Lebensphasen meine ich nicht nur die Gen Z und dann die zum Beispiel Ü50, sondern das sind für mich die kleinen Mikroveränderungen im Leben. Wenn beispielsweise ein Kind vom Kindergarten in die Volksschule wechselt, das hat einen riesen Impact in der Kinderbetreuung. Auf sowas mit vielfältigen Arbeitsmodellen flexibel zu reagieren, das ist auch die Vielfalt, die ich meine. Nur mal, um das an diesem Thema mal festzumachen.
Ja. Ganz, ganz wunderbar. Alex, ich danke dir vielmals, dass du das ableitest. Und ich finde es faszinierend, dass du dem Thema die Romantik nimmst, positiv gesprochen, und logisch ableitest, was es denn heißt und was für Dinge man tun muss als Unternehmen, einfach um dieses Potenzial für sich sozusagen nutzbar zu machen, jetzt positiv gemeint, genau wie du sagst, wenn ich drauf komme, dass da ein Riesenreservoir ist, eben jetzt, um am Beispiel Frauen zu bleiben, dann muss ich mich dem so nähern, dass ich deine Lösung finde, wie ich damit umgehen kann. Ganz wunderbar. Und dann sind wir ganz schnell schon bei den Lösungen gewesen, die du angesprochen hast, eben mit der Ausbildung, mit der Weiterbildung oder mit dem Heranführen und mit den Arbeitszeitmodellen. Da tauchen wir gerne noch tiefer ein. Du hast gesagt, Leitspruch wollen vor können stellen und eine Perspektive bieten. Das heißt, du sprichst einfach von Frauen, ja, oder allgemein gesprochen von willigen Fachkräften, die aber nicht die notwendige Ausbildung haben, die in der Stellenbeschreibung steht, sondern vielleicht weniger oder nur einen Teil davon erfüllen. Wie viel müssen es denn mindestens erfüllen, dass sie sagen, wie klappt es denn, dass ich die trotzdem erfolgreich in den Job bringe?
Also was wir für uns gelernt haben, und wie gesagt, dabei geht es nicht nur um die Frauen, ich nehme gerne auch noch ein weiteres Beispiel, um das noch im Vielfaltsinne auch noch zu erweitern. Eine weitere Stoßrichtung ist, dass wir bewusst versuchen, den demografischen Wandel für uns zu nutzen, also Menschen über 50 anzusprechen. Und dort haben wir ein ähnliches Thema wie bei den Frauen. Da sind auch viele dabei, die jetzt keine gelernten IT-ler und Security-Menschen sind. Jetzt ist es aber so, wir machen das, wie du eh gesagt hast, ja, am Ende des Tages nicht wegen Sozialromantik, sondern wegen Leistung. So. Das heißt, das Ganze soll auch einen Wert fürs Unternehmen haben. Und wir haben beispielsweise, um dieses Wollen verkönnen wirklich zum Erfolg zu machen, im Sinne einer gesunden Fehlerkultur auch gelernt, was wir können und was wir nicht können. Ja. Wir haben beispielsweise gelernt, dass wir in meiner Organisation, da spreche ich jetzt von wirklich meinem Bereich, der IT und Security, der FACC AG, wir tun uns sehr, sehr schwer, wenn da einfach nur ein Wolfgang um die Ecke kommt, der einfach nur laut schreit, ja, ich will, und das sogar glaubhaft. Wir haben gelernt, dieser Wolfgang, der braucht zumindest ein Standbein, auf dem er steht. Auf einem Bein steht man zwar nicht stabil, aber wenn man dir auf einem Bein stehen, einem Mentor an die Seite stellt, mit einer Schulter zum Anlehnen, dann wird auch aus einem einbeinigen Stand plötzlich Stabilität. Dieser Mentor und du, ihr schaut dann gemeinsam, dass du irgendwann hoffentlich den zweiten Fuß am Boden kriegst, damit du selber stabil stehst. Was meine ich jetzt mit diesem einen Standbein? Ja? Das kann zum Beispiel sein, und das ist gleich irgendwie so vielleicht eine negative Geschichte für die HR-Community. Ich habe nicht das Kochrezept sozusagen, das zum Erfolg führt, sondern wenn, dann nur auf abstrahierter Ebene sozusagen. Ich habe gelernt, ich muss verstehen, wer ist denn dieser Wolfgang, der da vor mir sitzt, was kann denn der und wie sehr matcht das jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt mit einer Anforderung, die ich habe, also im Sinne einer freien Planstelle. Stellen wir uns beispielsweise vor, der Wolfgang wäre ein ehemaliger Einkäufer, ja, und aus irgendeinem Grund mag er nicht mehr einkaufen, das findet er jetzt doof, er mag in die IT wechseln. Und das trifft auf einen Sachverhalt, wo ich beispielsweise eine Initiative Digitalisierung im Einkauf vorantreiben möchte. Dann ist das eine Standbein, das der Wolfgang mitbringt, sein Prozesswissen des Einkaufs. Ich musste nicht mehr erklären, wie Einkauf funktioniert. Was ich dir aber lernen muss, ist, wie Digitalisierung im Einkauf funktioniert. Und das ist quasi die Aufgabe von dir dann gemeinsam mit deinem Mentor, dir sozusagen das IT-Zeug rund um die Prozesse beizubringen. Genau, und das kannst du im Prinzip für jedes Metier machen. Ja. Das kann genauso erklären, die Buchhalterin, ein ehemaliger Produktionsmensch, ein Qualitätsmensch, und alle diese Beispiele haben wir mittlerweile auch im Team. Also wir sind mittlerweile bei fast 50% von so ungelernten Menschen, die quasi mit Reskilling, Upskilling Teil meines Teams geworden sind. Ja.
Sehr, sehr cool. Da wird das Potenzial von den Menschen eben individuell erkannt, eingeschätzt und dann eben, wie du sagst, mit Upskilling, mit deinem Mentor, mit deiner Mentorin, dann auf den Boden gebracht. Ich kann mir vorstellen, das macht die Zusammenarbeit von dir als Fachabteilung mit der HR aber etwas komplexer, als es ist, wenn ihr einfach nur die Anforderungen rüberschickt und sagt, bitte schickt uns die passenden Bewerberinnen, oder?
Na, das ist Gott sei Dank so nicht. Also Zusammenarbeit mit mir kann einfach sein, muss aber nicht notwendigerweise, ja, stimmt. Aber es muss auch nicht schwierig sein. Um was geht es denn am Ende des Tages? Ich verstecke mich nicht hinter der HR und sage, erfüllt da irgendwie seltsame Anforderungen, sondern am Ende des Tages begreife ich sozusagen das Thema People Management als gemeinsamen Job des Managements. Mhm. Wo man auch nicht alleine geht, sondern die HR-Kolleginnen und Kollegen haben tolle Erfahrungen, von denen man profitieren kann. Mhm. Aber egal wie viel Erfahrung und Wissen sie haben, sie können sich nicht ausdenken, was ich gerade brauche, was ich gerade will. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages geht es ja genau um das Miteinander. Mhm. Also wenn wir dieses Wollen vor Können ermöglichen, dann stecken wir doch unsere Köpfe zusammen, liebe HR, und schauen wir, wie wir das möglich machen. Also never walk alone. Ja. Es geht immer darum, sinnvolle Allianzen am Ende des Tages zu schmieden, um gemeinsam zum Erfolg zu kommen. Ja, also auch hier vielfältige Perspektiven am Ende des Tages reinzubringen.
Ja, ja, na wunderbar. Mir ging es nur, also vielen Dank für die Bestätigung, dass da HR nicht allein gelassen wird und einfach mit einem Anforderungskatalog sozusagen auf die Suche geschickt wird, sondern dass die, dass du als Fachabteilung, dass ihr da mittendrin seid und euch als Team mit HR begreift.
Genau, absolut.
Wunderbar, wunderbar. Du hast auch gesagt, lebensphasenorientiertes Arbeiten, hast schon ein paar Beispiele genannt, wann das, dass es da eben viele Phasen gibt, die für Menschen eine Rolle spielen und auch nicht nur die Riesenthemen wie Altersteilzeit oder eben wenn Frauen ein Kind bekommen, sondern auch, dass es auch dazwischen ganz viele Themen gibt. Wie geht ihr damit um und vielleicht kannst du da ein Beispiel bringen, wie viele Arbeitszeitmodelle ihr denn da im Einsatz habt bei euch?
Ja, also rein grundsätzlich geht es eben wirklich darum, dass wir einen Rahmen schaffen wollen, wo wir auf Veränderungen in deinem Leben sinnvoll reagieren können. Ja? Das kann sowas sein, wie vorhin schon gesagt, okay, ich kriege ein Kind oder ich habe ein Kind und das wechselt zum Beispiel von einer Betreuungseinrichtung in eine andere. Das kann aber auch sein, der Wolfgang macht sich selbstständig. Oder der Wolfgang muss sich um seine Eltern kümmern. Oder die Frau von Wolfgang übernimmt den gastronomischen Betrieb ihrer Eltern und der Wolfgang arbeitet mit. Ja? Mhm. 100.000 Gründe, die dazu führen können, dass du nicht mehr Vollzeit arbeiten kannst oder willst. Beides ist legitim. Und damit wir sowas dann auch machen können, wir haben bei FACC etwas über 3.700 Mitarbeitende. Und diese 3.700 Mitarbeitende treffen auf über 350 Arbeitszeitmodelle. Mhm. Also, wie gesagt, 350 Arbeitszeitmodelle für 3.700 Menschen. Und das gibt mir die Möglichkeit, wenn sich eben etwas an deinem Leben verändert, ja, das kann sein einfach nur das grundsätzliche Stundenausmaß. Es könnte aber auch sein, die Tage, das Ausmaß an Tagen, an denen du arbeiten kannst. Mhm. Ja, und für all diese Themen haben wir sozusagen Arbeitszeitmodelle und bieten dir an, wenn du Veränderung brauchst, dass wir dir das ermöglichen. Mhm. Bitte nicht jede Woche, ja. Bitte auch nicht jedes Monat. Es ist natürlich auch Adminaufwand damit verbunden. Mhm. Aber es ist durchaus normal bei uns auch zu sagen, okay, ich starte zum Beispiel bei uns einmal mit 20 Stunden. Ich lerne mal kennen, wie das funktioniert. Ich stelle fest, ach, das mit der Flexibilität, das ist ja wirklich ernst gemeint. Mhm. Das mit der Betreuung zum Beispiel passt auch. Ein halbes Jahr später gehe ich zum Alex und sage, okay, ich habe gelernt, das funktioniert eh bei euch. Können wir bitte auf 30 erhöhen? Ja, okay, machen wir. Mhm. Du stellst fest, verdammt, das war jetzt doch zu viel. Bitte nicht gleich morgen. Ja, ja. Dann gehen wir halt wieder zurück. Aber das ist das, was wir meinen. Und das ist das alles in strenge Regelwerke gegossen? Na, übers Reden kommen Leute zusammen bei uns. Ja, und das gilt auch hier ganz bewusst, sich mit den Menschen auseinandersetzen, verstehen, wo kommt der Need her und dann schauen, ob man es möglich machen kann. Mhm. Ja. Darum geht es am Ende des Tages.
Ja, da ausgezeichnet. Klingt ganz, ganz wunderbar. Und da klingt auch so ein enges Miteinander auch, der von der Führung des Managements mit den Mitarbeitern durch, sagen, wo man wirklich sich laufend abstimmt, regelmäßig schaut, ob es noch passt und ein Gefühl dafür entwickelt, was denn angepasst werden kann und muss, damit das eben zum Leben des jeweiligen dann eben gut passt und auch für die Firma dann das Optimum rausholt. Es geht dann offensichtlich da um beide Seiten. Ne?
Menschlichkeit ist absolut wichtig, ja, aber ich möchte schon auch sagen, also das ist aber auch keine Einbahnstraße. Also es ist auch in der Verantwortung von Wolfgang selber zu kommen, wenn sich was ändert. Ja. Ich kann mich nicht mit 3700 Wolfgangs zusammensetzen und regelmäßig abstimmen. Mhm. Ja. Man versucht, oder das versuchen wir wirklich, auch als Führungskräfte so nahe wie möglich irgendwie an den Menschen zu sein, um das auch mitzukriegen, wenn sich da was tut. Nur am Ende des Tages, es ist irgendwie blöd, wenn man das im Mund nimmt, aber trotzdem, es gibt eine Hohl- und es gibt eine Bringschuld.
Und
das ist auch hier gemein. Und das, was wir halt wirklich anbieten, ist, dass wir die Bereitschaft haben, dass wir uns mit dir als Individuum ganz bewusst auseinandersetzen und schauen, wie wir im Sinne eines nachhaltigen, langfristigen Erfolgs für dich und die Firma bestmögliche Rahmenbedingungen zusammenbringen.
Ja, ganz wunderbar. Und ich glaube, das ist auch so, ohne euch jetzt im Detail zu kennen, wir haben uns ja nur kurz ausgetauscht, aber ich glaube, es braucht, um das zum Funktionieren zu bringen, ein großes Vertrauen der Belegschaft in die Führungskräfte, um eben genau das so in Anspruch zu nehmen und so da aktiv drauf zuzukommen. Ein Vertrauen, auf dass es klappt, und es muss auch etabliert werden. Das ist sozusagen, da braucht es positive Beispiele, damit derjenige oder diejenige dann sieht, ach schaut, das klappt wirklich, das kann ich wirklich so machen, ohne mich, und ich kann auch wieder zurückrudern, falls es nicht klappt, ohne mich da gleich sozusagen zu exponieren und da irgendwelche Konsequenzen konfrontiert zu werden.
Ja. Ja, absolut. Und da ist aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg, dass man tatsächlich diesen Menschen, diesen Role Models am Ende des Tages auch die Sichtbarkeit gibt. Ja. Mhm. Wir sind immer ganz schnell, dass wir Menschen, die irgendwie über drüber toll erfolgreich waren, die stellen wir ins Rampenlicht. Das ist auch gut und wichtig, das soll man bitte auch weitermachen. Aber eben genau solche Beispiele auch, wie haben wir denn zum Beispiel aus einem Menschen, der ein gewisses Fachwissen nicht mitgebracht hat, trotzdem zu einer Expertin gemacht? Wie haben wir denn diesen Ü50-Menschen integriert? Wie war das nochmal mit der Flexibilität der Arbeitszeitmodelle, als bei diesen Ü50-Menschen plötzlich dessen Kinder oder deren Kinder selber Kinder hatten und plötzlich hatten sie Betreuungs-, ja, also ist die Flexibilität wirklich da? Ja. Ja, dann bitte aber auch raus damit, und wir erzählen halt diese Geschichten auch. Also wenn ich beispielsweise nochmal das Frauenthema aufgreife, wir haben jetzt vor mittlerweile über einem Jahr ein innerbetriebliches Frauennetzwerk, Wings for Women heißt es, gegründet mit vielerlei Motivation, aber unter anderem genau deshalb, um Frauen und deren Leistung wirklich auch Sichtbarkeit zu geben. Und das macht man nicht nur beim Frauenthema, sondern bei anderen Themen auch. Also über die Sichtbarkeit kann man ganz, ganz viel erreichen. Also ist für mich schlecht der Schlüssel zum Erfolg schlecht. Ja. Transparenz, Sichtbarkeit.
Ja. Ja, ganz wunderbar. Und da sind wir ja auch mitten im Thema Employer Branding, Kommunikation. Und man sagt, alles, was Gutes passiert und wo ich da auf die Mitarbeiterinnen zugehen kann, da freuen sich die Menschen, denen ich helfe. Und es sind auch die besten Geschichten, die sich nach außen erzählen lassen. Und ich glaube, so lässt sich davon, das zieht auch andere an. Das zieht auch andere Menschen an, die sagen, bah, da passe ich nicht 100%, das wird mich interessieren. Schau mal, der hat es auch geschafft, die hat es auch geschafft. Ich glaube, so kann es dann wieder auch einen Gesamtnutzen eben ziehen. Ja.
Ja. Ja, und wie gesagt, und auch dabei geht es dann um die Vielfalt der unterschiedlichen Themen. Also wenn ich jetzt dieses Thema ZB nehme mit der Lebensphasenorientierung, dass man das ernst meint. Also das ist mir deshalb auch ein besonderes Anliegen. Teilzeit ist immer irgendwie schnell mal konnotiert mit dem Thema Karenzrückkehrerinnen, bewusste weibliche Form verwenden. Teilzeit ist so viel mehr, und deshalb versucht man beispielsweise auch das Teilzeitthema aus der Frauenecke rauszukriegen. Wie kriege ich es aus der Frauenecke raus? Indem ich zum Beispiel auch die Geschichte erzähle, und das nicht einfach eine Geschichte, sondern wirklich wahres Leben von einem meiner Mitarbeiter zum Beispiel, der wurde bei der letzten Kommunalwahl zum Bürgermeister einer Marktgemeinde gewählt. Und irgendwie das, was er dort machen will, also so wie er diesen Job ernst nimmt und den wir bei FACC wie ihn ernst nimmt, das wären 200% Jobs, das geht sich nicht aus. deshalb ist er bei uns halt jetzt, also das ist ja so eine 50-50-Geschichte. Das, was ich vorher erzählt habe mit der Gastronomie, auch tatsächlich ein Mitarbeiter von mir, dort gab es genau dieses Thema, dass tatsächlich seine Frau den Gastronomiebetrieb der Eltern übernommen hat und eben der Michael, mein Mitarbeiter, will seine Frau eben entsprechend Donnerstag, Freitag unterstützen, darum ist er jetzt in Teilzeit. Ja. Also bewusst diese Geschichten aus dem echten Leben und deren Vielfalt, es ist wurscht, ob es um ein politisches Amt oder um ein Gemeinwohlthema geht, ob es um eine eigene Selbstständigkeit, die Selbstständigkeit der Partnerin, die Kinderbetreuung, diese Geschichten zu erzählen, machen es dann am Ende des Tages glaubwürdig und dann ist es plötzlich auch mehr als einfach nur ein nach außen hell scheinendes Employer-Branding mit tollen Sprüchen, sondern da ist wirklich Leben dahinter und umso besser wird das Ganze und umso glaubhafter, wenn man diese Menschen dann auch selber ihre Geschichten erzählen lassen und das mache ich eben auch immer mehr auf unterschiedlichsten Wegen.
Ja, wunderbar, wunderbar. Und als Bewerberin, als Bewerber sieht man sich dann auch selber mit Entwicklungsmöglichkeiten. Genau. Wenn sich da mal was ändert in meinem Leben, wenn ich, keine Ahnung, mehr Zeit brauche für das eine oder das andere, dann gibt es da die Möglichkeit und dann ist kein Hopp oder Drop, ich muss den Job wieder hinschmeißen, weil es da keine Flexibilität gibt.
Ich glaube, das ist berührbare Role Models, glaubwürdige Geschichten eben wirklich aus dem echten Leben, dass du versuchst, eben nicht nur neuen Bewerberinnen, sondern auch die vielen Menschen, die du schon im Unternehmen hast, zu zeigen, was alles wirklich möglich ist und dass es eben mehr ist als einfach nur tolle Sprüche in Hochglanzbroschüren.
Ja, ich glaube, das macht einen Riesenunterschied. Vielen Dank für die Einblicke und deine Erfahrungen dazu. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn man so viel ausprobiert und so sozusagen innovativ voranschreitet, dass auch das eine oder andere Mal nicht so aufgeht, wie man sich vorstellt oder auch mal man eine falsche Richtung einschlägt. Wie geht's dir denn damit, wenn etwas mal in die falsche Richtung schlägt oder einfach schief geht? Und wie wird das, wie Argument ist sozusagen, wirft das auch Fragen auf intern oder wie viel Spielraum hast du da, um da trotzdem einfach weiterzumachen, trotzdem Neues zu probieren? Ja?
Also ja, da habe ich definitiv Erfahrung damit, weil zu Beginn, also wenn ich da ganz kurz sozusagen das Rad der Zeit zurückdrehe, ich bin seit 2019 bei FACC, damals war die Welt in Ordnung. Ja. Damals hatten wir auch schon Fachkräftemangel, auch damals war es schwer, Expertinnen und Experten zu finden. Dann war 2020 das ganze Corona-Dilemma, wo wir voll getroffen wurden. Was es nicht leichter gemacht hat, tolle Menschen zu finden. Ja. Und ich war dann damals so blauäugig, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe mit, also ich musste damals auch Menschen abbauen, also musste meine Belegschaft um ungefähr 15% reduzieren, aber mit der Zusage, dass ich dann wieder 25% aufbauen darf über die Zeit. Und ich habe diese Challenge sozusagen oder habe mich auf diese Challenge eingelassen, eben mit der Zusage, dass ich mich auch selber darum kümmern darf, dass aus dem Ganzen was wird, Abbau und Aufbau in Zusammenarbeit mit der HR. Und hat man dann gedacht, na okay, dann mache ich genau das. Ich versuche Menschen, also ich nehme jetzt bewusst zwei so Beispiele wieder. Also Wolfgang, ich spreche dich jetzt an als die Teilzeitmami. Ja, also du hast den Fehler, Frau zu sein, Kind gekriegt zu haben und dann nur noch in Teilzeit arbeiten zu wollen und deshalb bist du auf einem Verantwortungsabstellgleis gelandet. Und ich habe gedacht, wenn ich dich, liebe Teilzeitmami, wenn ich dir das Versprechen gebe, hey, mir ist es egal, dass du in Teilzeit arbeitest, mir ist es egal, dass du auch nicht IT hast. Ich biete dir lebensphasenorientiertes Arbeiten. Wenn du willst, dann bringe ich dir das Können bei, ich zahle dir auch mehr als in dem aktuellen Job. Das klingt doch alles cool, oder? Da müssen doch die Menschen kommen. Die Geschichte hat mir am Anfang niemand geglaubt. Das Einzige, was passiert ist, ich habe 15% Personal abgebaut. So. Ja, ich kann nur sagen, wichtig ist, es wäre falsch, nur auf eine Maßnahme, auf ganz, ganz wenige Lösungen vermeintliche zu setzen. Es geht, ich nehme ganz gerne das Bild von einem möglichst großen Blumenstrauß. Ja? Und jede Blume in dem Blumenstrauß steht für eine Maßnahme, die ich versuche. Versuche können scheitern. Wenn in dem einen Blumenstrauß ein paar Blumen drin sind, die verwelken, ist es von mit Abstand betrachtet noch immer ein schöner Blumenstrauß. Mm-hmm. Und genau das habe ich versucht, mm-hmm. Maßnahmenbündel zu schnüren, wo am Ende des Tages unterm Strich trotzdem Erfolg da ist. Mm-hmm. Und darum ist es gegangen. Wenn jetzt nichts davon gut gegangen wäre, ja, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen und mit dir sprechen. Mm-hmm. Und dann ist eben dieses Thema mit der Fehlerkultur, was ich schon gesagt habe. So wie ich am Anfang habe ich geglaubt, wenn da so ein Wolfgang ist, der einfach laut hier schreit, ja, dann wird er schon wollen. Das ist nichts geworden. Ja. Die Fluktuation, als ich das so hingenommen habe, die war viel zu groß. Ja, da sind mal 50% der Menschen wieder gegangen oder wir haben uns wieder getrennt. Als wir dann verstanden haben, wir brauchen dieses eine Standbein, dann hat das zu funktionieren begonnen. Warum konnte ich den Quereinsteigerinnen nicht für mich gewinnen? Ja, weil zum Beispiel diese Mutter in Teilzeit, ja, die ist zwar vielleicht unzufrieden, aber zu einer Firma zu wechseln, die ich nicht kenne, der Mensch, der das erzählt, erzählt zwar tolle Geschichten, aber ist das glaubwürdig? Ja, also habe ich versucht, interne Umsteigerinnen zu mir zu bringen, also auch Menschen, die nicht IT und Security gelernt haben, bei mir abzuskillen und genau diesen Weg mal intern zu beschreiten, aus denen dann Role Models zu machen und über sie dann die Glaubwürdigkeit zu kriegen, dass auch die externe Bewerberin. Und also Fehlerkultur, lernen und genug Dinge parallel laufen lassen, mhm. dass es hoffentlich zum Erfolg führt. Und da sind wir dann aber auch wieder bei der Messbarkeit. Warum sitze ich noch immer da? Weil ich es am Ende des Tages dann zusammengebracht habe, dass ich tatsächlich trotz Fachkräftemangel und Co. diese 25% aufgebaut habe. Und das bei einer Fluktuation, die sich immer irgendwo zwischen 5% und 6% bewegt, was einfach gar nichts ist und schon gar nicht in der IT. Mhm. Also ja, und dann kannst du es plötzlich auch wieder rechnen, dass sich das Ganze lohnt. Ja, wir haben beispielsweise eine durchschnittliche Verweildauer in meinem Bereich von 10 Jahren. Ja, das ist ewig. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten plötzlich nur noch die halbe Verweildauer, was noch immer gut wäre. Was kostet dann das Rekrutieren von neuen Menschen und so weiter? Also wieder, es geht nicht um Sozialromantik, sondern es geht auch um nachweisbaren Erfolg, nicht nur aus dem Bauch raus. Ja? Fehlerkultur und nachweisbarer Erfolg.
Also ich finde es ganz faszinierend, dir zuzuhören und eben auch diese Verbindung von innovativen Ansätzen und Dingen auszuprobieren und es trotzdem zusammenzuführen mit knallharten Fakten und zu sagen, was bringt's, was kommt dabei heraus? Und ich glaube, das ist schon der Punkt, den ich mitnehme und den auch ganz viele Unternehmen mitnehmen können, dass man sagt, man macht es nicht, weil es gerade so hip ist und weil es gerade alles so machen, sondern einfach, weil es wirklich einfach wirtschaftlich fürs Unternehmen Sinn macht und uns weiterbringt.
Ganz wunderbar. Ja, und was ich da noch reinschmeißen würde, weil da bin ich noch nicht hingekommen, ich glaube, das ist auch was vielleicht interessant ist für die Zuhörerinnen. Nur weil bei mir jetzt was klappt, heißt es nicht, dass es für die gesamte FACC klappt. Ja? Was wir, glaube ich, auch endlich mal lernen müssen ist, also ja, wir sind alle gleich und so, stimmt schon, aber eben auch nicht. Ganz bewusst nicht. Ja. Wir müssen aufhören, gute Ideen immer gleich so zu beleuchten, ob es im gesamten Unternehmen überall an jeder Stelle funktionieren kann. Ein Beispiel war, ich wollte mir ansehen, was ist eigentlich Jobsharing in der Praxis? Mhm. Ist das was, das gut funktioniert, ja oder nein? Wenn du in so eine Managementrunde reinschmeißt, Jobsharing, also zwei Menschen teilen sich eine Stelle, dann kriegst du gleich ganz, ganz viele Bedenken. Ist auch nachvollziehbar. Ja. Und was passiert dann ganz gerne in Managementrunden, also das hat jetzt nichts mit FACC zu tun, sondern allgemein gesagt, ja, dann werden Dinge ganz schnell totgeredet. Ja. Wäre es nicht viel besser im Sinne der Unternehmen, und genau das macht FACC, eben hier eine Fachabteilung, die sozusagen als Speedboot vorausfährt, gemeinsam mit der HR Dinge auszuprobieren, ob sie funktionieren. Ich will mir das ansehen, begleitet von der HR. Stell dir vor, wir stellen fest, dass es nichts ist, okay, dann haben wir was gelernt. Stell dir vor, es funktioniert, dann haben wir was gelernt und können dann schauen, ob wir diese Themen auch woanders ins Unternehmen bringen. Ja? Aber eben nicht alle Themen passen für alle Abteilungen. Beispielsweise habe ich gelernt, dass ich mir nach wie vor in meinem Bereich schwer tue mit Internationalität im Team. Klingt komisch, ist aber so, wenn bei mir Menschen nicht gut Deutsch können, habe ich ein Problem. Ja? Was aber beispielsweise bei meiner Kollegin im Einkauf ganz anders aussieht. Ja, ihre Vielfaltskarte ist tatsächlich ganz stark das Thema Internationalität. Ja, glaube ich, bei 85 Mitarbeitenden oder so Menschen aus über 17 Nationen hat ihre Bereichssprache auf Englisch umgestellt und so weiter. Bei ihr funktioniert es, bei mir nicht. Und das ist auch was wir bei uns im Unternehmen machen, dass wir sagen, okay, was funktioniert denn für welchen Bereich? Und natürlich wäre es schön, wenn wir auch was lernen können für andere Bereiche und gewisse Themen auch auf breitere Basis dann stellen, aber nicht für jeden Preis. Ja,
ja. Ja. Ultra wichtige Ergänzung. Nochmal, dass, weil es in einem Bereich funktioniert, muss es nicht im anderen Bereich funktionieren. Und für uns alle heißt es, dass wir die Dinge mitnehmen, als Inputs und als Inspirationen nehmen können und Speedboote vielleicht auch, wie du sie genannt hast, starten können. Aber auch, dass wir damit rechnen müssen, selbst wenn wir gehört haben, dass es dreimal funktioniert, dass es bei uns nicht funktioniert, warum auch immer. Sozusagen das Risiko gibt es einfach und wir müssen da flexibel bleiben und lernbereit bleiben und zu schauen, was vielleicht funktioniert es bei uns auf eine andere Art und Weise. Ja. Cool. Aber da sind wir auch noch bei einer Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte, auch wenn wir so schon ein bisschen den Bogen dann zum Ende ziehen. Thema Rahmenbedingungen in Unternehmen. Was, wenn ich dich so frage, was braucht es denn, damit man, wenn das jetzt andere Unternehmen auch mitbedenken wollen und sagen, das klingt ja alles sehr vielversprechend, was braucht es denn für Rahmenbedingungen, damit man da die ersten Schritte macht und das erfolgreich etablieren kann?
Also ich würde trotzdem nennen, zähl mal sagen, wenn es jetzt um Retention, um Recruiting, um Menschenthemen in Summe geht, dann glaube ich nach wie vor, dass der richtige Treiber an sich für die Themen die HR ist, nona nicht. Ja, es ist ihr Kernmittel. Und ich glaube, es wäre gut, wenn man sagt, okay, versuchen wir mal innerbetrieblich Verbündete für gewisse Themen zu finden. Ja, versuchen wir mal am Tisch zu legen, mit welchen großen Themen glauben wir etwas beispielsweise gegen Fachkräftemangel tun zu können? Und wenn wir dann verstanden haben, welche großen Themenbereiche wir haben, dann versuchen wir diese Speedboote zu identifizieren, mit denen wir vorangehen. Mhm. Und dass das aber funktionieren kann, ist dann wichtig, dass HR und diese Speedboot-Bereiche gemeinsam auch klar machen, das kann scheitern, das kann Zeit brauchen, da kann es sein, dass man extra Schleifen drehen muss. Und das heißt, von Beginn an Klartext zu sprechen über möglichen Erfolg und Misserfolg, sich dafür auch das Go abzuholen, Budgets abzuholen, Zeit abzuholen. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich schon auch bewusst sagen könnte, und manches probieren wir einfach aus, aber das kommt dann aufs Unternehmen drauf an, ohne ein großes Trara zu machen im Rahmen der Budgets und Zeiten, die man eh hat. Und wenn es zum Erfolg geworden ist, dann machen wir es groß. Und wenn nicht, dann halten wir es klein. Wie auch immer. Also es kommt ein bisschen drauf an, aber ich glaube ganz stark an dieses Thema weg vom Reißbrett hin in die Praxis. Ja, also wir sind Gott sei Dank Unternehmen, wir operieren sehr, sehr stark mit Freiraum. Ja? Und es braucht viel Freiraum. Wie gesagt, was ist der Preis, wenn ich nicht Freiraum gebe? Ja? Wenn ich Scheitern nicht zulasse, ja, dann probiere ich auch nichts mehr aus. Wenn ich Innovationen, egal ob jetzt technischer Natur oder im Management, Raum einräumen möchte, dann impliziert das die Möglichkeit zu scheitern. Wenn ich nie auf die Schnauze falle, dann habe ich nie was ausprobiert. Damit traue ich mir meine eigene Innovationskraft am Ende des Tages. Ja. Also Freiraum ist am Ende des Tages der Schlüssel zum Erfolg, aber natürlich heißt Freiraum nicht einfach nur die Augen zuzumachen und wegzuschauen. Ja? Ich muss schon auch mich dazu committen, irgendwann zu sagen, okay, was sind denn meine Erfolgsfaktoren und wie mache ich das wiederum messbar? Ja? Also ich weiß nicht, ob das jetzt die passende Antwort auf deine Frage in Summe war, aber es ist, wie gesagt, das sind halt meine Schlüssel. Und ich sage mittlerweile, all die Dinge, die ich mache, ich würde sie nicht mehr missen wollen, dass ich sie machen kann, brauche ich ein Unternehmen, das mir den Freiraum gibt, diese Dinge auszuprobieren und nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern eben die Dinge dann auch nach außen tragen zu dürfen. Also auch, dass wir heute hier sitzen beispielsweise, laut Visitenkarte bin ich ja trotzdem der IT- und Security-Mensch und jetzt spreche ich schon wieder in so einem HR-Employer-Branding-Podcaster. Mir fielen manche Ex-Arbeitgeber ein, die hätten jetzt wenig Freude. Bei uns ist es normal. Ja? Und vielleicht eben an die Unternehmenskapitäne und Kapitäninnen da draußen, wozu beschäftigt ihr den Menschen, die gut dotiert sind, hochbezahlt sind, um ihnen dann genau möglichst kleine, hart abgegrenzte Kastel zu geben oder um zu schauen, dass sie im Sinne eurer Unternehmen erfolgreich sind?
Alex, da sind unglaublich viele Ansatzpunkte und Gedanken dabei, die, ich glaube, ganz vielen da ja, Anregungen geben, um weiterzudenken und zu schauen, wie man das im eigenen Unternehmen umsetzen kann. Und die Vielfalt ist ja nicht nur so Richtung, wie kann ich die Vielfalt eben nutzen, um mein Unternehmen zu stärken, um da die richtigen Mitarbeiterinnen zu finden, sondern die Vielfalt, so wie ich dich verstanden, kann man auch für sich selber denken. So, wie vielfältig kann ich meinen Job auch auslegen? Wie vielfältig dürfen meine Strategien auch sein, um das eben optimal umsetzen zu können und das auch auszuprobieren? Insofern ist Vielfalt extrem in vielen Wegen auch gedacht. Vielen Dank für deine Inputs und die Anregungen, für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder mal sehen.
Hat mich sehr gefreut, Wolfgang. Danke für die Möglichkeit. Und wenn es jemanden gibt, der Lust auf mehr hat, das ist gar nicht so schwer, mit mir in Kontakt zu treten. Und ich bin immer offen für Erfahrungsaustausch, weil das auch noch so ein Motto, das ich mir auf die Fahnen schreibe. Und auch so mein Sharing is Caring. Und in diesem Sinne immer wieder gerne.
Wunderbar. Vielen Dank, Alex.